Folge Nummer 29 von In der Sound Podcast. Mir gegenüber, wie gewohnt, Servus Fabian, hi.
Grüß dich, Nico. Viele Grüße aus dem kalten, nassen, regnerischen Norddeutschland. Ich bin gerade in Hamburg und ich denke mal, dass das Wetter in Südafrika geringfügig anders ist.
Geringfügig, es ist tatsächlich ein bisschen regnerisch die letzten Tage. Wird ab Sonntag, Montag, glaube ich, jetzt wieder richtig stabil warm. Aber es ist trotzdem warm. Also es ist dampfig, es ist irgendwie so hohe Luftfeuchtigkeit, es ist zwar teilweise bedeckt, aber trotzdem super schwül. Ja, ich will mich nicht beschweren, also ist schön, ist gut.
Wir schauen auf die vor uns liegende Folge und es liegt ja eigentlich nichts näher, als ein Thema heute etwas näher zu beleuchten, das wahrscheinlich viele von denen, die uns zuhören, interessiert, nämlich Olympische Spiele 2026 in Mailand bzw. Cortina d'Ampezzo. Und ja, freue ich mich sehr drauf auf die nächsten 45, 50 Minuten.
Definitiv. Vorab haben wir uns ja schon mal abgesprochen, weil uns da schon ein paar Themen irgendwie entgegenflattert sind, wo wir gesagt haben, hey, das wäre es doch eigentlich wert, dass wir da drüber sprechen. Dann haben wir uns, glaube ich, relativ im beidseitigen Einvernehmen für ein Thema entschlossen, nämlich das groß diskutierte Thema von Lindsay Vonn. Ich denke mal, viele Zuhörer kennen sie auch. Ich möchte es einmal ganz kurz durchgehen. Ich habe ein paar Notizen da geschrieben, um sie mal kurz zu beschreiben. Also sie ist der letzten Jahrzehnte ist sie mitunter eine der erfolgreichsten alpinen Skifahrerinnen, vor allem in der Abfahrt und im Super-G. Wenn man es mal in Zahlen irgendwo quantifiziert, sind es 4 Weltcup-Gesamtsiege, mehr als 80 Weltcup, also einzelne Siege, was schon richtig heftig ist. 3 olympische Medaillen, olympisches Gold in der Abfahrt 2010. Also 2010 ist jetzt mittlerweile auch schon ein Stück her. Sind wir jetzt schon 16 Jahre hinterher. Also die gute Dame ist schon ewig im Sport, schon extremst erfolgreich, mitunter einer der besten. Sie hat 2019 ihren Rücktritt erklärt, weil sie einfach sehr, 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 sehr viele Verletzungen dann gehabt hat, vor allem auch am Knie. Da ist sie dann 2024, müsste es gewesen sein, ist sie da operiert worden. Oder 23 und hat einen Teilknieersatz, also Teilknie, Prothese bekommen. Und ist aber dann 2025, 26, stimmt nicht ganz, muss ich lügen, sie ist 2024 im November wieder in den Profisport zurückgekommen. Sie war quasi 5 Jahre raus aus dem Profisport, ist dann mit einer Teilknieprothese wieder zurückgekommen und hat jetzt nochmal so als großes Ziel auch die Olympischen Spiele im Visier gehabt. Vor kurzem, kurz vor den Olympischen Winterspielen, hat sie sich verletzt mit einem Kreuzbandriss, wenn ich mich nicht täusche, genau, vollständigen Kreuzbandriss und hat gestatet, sie fährt trotzdem nach Italien zu Olympia. Und der Vorfall, der ist wirklich wenige Wochen vorher gewesen, eine Woche sogar vorher gewesen, sie ist mit dem Hubschrauber abgeholt worden, war alles sehr, sehr dramatisch, ist sehr, sehr medial natürlich hochgekocht worden und das jetzt trotzdem startet, hat jetzt wieder einen Sturz in Cortina und hat eine komplexe Fraktur im linken Schienbein. Also sehr, sehr krasse Verletzungsmiserie jetzt halt auch, vor allem in den letzten Wochen oder sogar in den letzten Jahren. Und da wollen wir ein bisschen, oder das ist mir so ein bisschen hochgestoßen, wo ich gerne mit dir heute darüber reden möchte. Zu welchem Preis machen wir den Sport eigentlich? Weil ich sehe es ja tatsächlich schon auch bei uns im Triathlon, dass wir durchaus öfters oder viele Athleten einen sehr, sehr hohen Preis auch gesundheitlich zahlen. Und da würde ich dich gerne mal fragen, wo sind da Grenzen? Also was ist es denn eigentlich wert, dann zu zahlen?
Ich finde es ja erstmal total interessant, wenn ich mir anschaue, wie dieser Fall diskutiert oder besprochen wird. Und also vorweg vielleicht das Wichtigste, mir steht es ja gar nicht zu, das in irgendeiner Weise zu beurteilen. Also das ist eine erwachsene Frau, es ist eine Profisportlerin und die kann natürlich machen, was sie möchte. Und wenn sie sich dafür oder dagegen entscheidet, dann ist das ihr gutes Recht. Also sie Man kann jetzt noch diskutieren, so sie ist ein hohes Risiko eingegangen und hat damit einfach auch viele Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Also es mussten sie auch Leute von der Piste dann abholen, es mussten sie Menschen operieren und. Also hat sie ja quasi billigend in Kauf genommen. Ich denke, das kann man schon noch diskutieren. Viel wichtiger finde ich aber die Frage, wie wirkt es auf mich? So, ne? Was sehe ich da oder was spüre ich da? Und ich finde das schon interessant, wie viele Leute das in überaus positiv bewerten, so ja, sie wäre ein Risiko eingegangen und das wäre ein toughes Athleten-Mindset gewesen. Und wie du dir wahrscheinlich denken kannst, ich muss jetzt ein bisschen lächeln, sehe ich das natürlich etwas anders und freue mich sehr, dass wir das heute beleuchten. Ich würde gerne zum Eingang das, was wir jetzt besprechen, ein Zitat wiedergeben, was ich gefunden habe. Das habe ich auf Eurosport gefunden und ich weiß gar nicht, wann genau sie das Interview gegeben hat, aber Lindsay Vonn hat, ich glaube, es muss 2015 gewesen sein, folgenden Satz gesagt: Ich hoffe, dass ich nach meiner Karriere vielleicht ohne Antidepressiva leben kann, aber zurzeit wäre das nicht die beste Idee. Das ist jetzt 11 Jahre her, also wenn, ich glaube, das ist von 2015 gewesen und sie hat dort in diesem Interview eben gesagt, dass sie Antidepressiva nehmen muss, um einfach ein stabiles Leben führen zu können. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also über den ich gerne reden würde, weil es eben zeigt, dass offenbar ja nicht alles in Balance ist bei ihr. Und wenn etwas nicht in Balance ist im Leben, dann versuchen wir ja durch ein Hinzunehmen eines Verhaltens irgendwie eine, ja, keine Ahnung, eine Lösung, eine Heilung, eine Erleichterung zu bewirken.
Ja, vielleicht auch noch hiermit eingeschoben, weil mit Sicherheit der eine oder andere Gedanke, das sind ja die klassischen Kommentare auf Social Media, ja, sie ist ein Profisportler. Also muss man das als Profisportler, muss man dieses Risiko eingehen, oder reden wir uns als Amateursportler, reden wir uns jetzt leicht, weil wir nicht unser Geld damit verdienen. Dann kann ich aber jetzt auch schon mal entgegenstreuen, okay, sie ist eine der, wenn jetzt sogar die erfolgreichste Skisportlerin in diesem Jahrhundert. Und ich bin mir sicher, sie hat ihre Millionen beieinander. Also es geht hier nicht mehr, glaube ich, ums Existenzielle, wie es vielleicht bei einer Nachwuchssportlerin geht. Also da hier dann den Einschub zu bringen, so, ja, im Profisport musst du es machen, weil du musst überleben und das ist dein Job und das musst du in Kauf nehmen, dass es das gesundheitliche Risiken gibt. Weiß ich nicht. Also weiß ich nicht immer und ich bin mir auch irgendwo tief im Inneren sicher, dass es Sportler gibt, die das über gesundes Maß abbilden können. Ob der Skisport jetzt nichts Gesundes für die Knie ist, ich glaube, das ist uns alle bewusst. Aber wenn wir jetzt rein auf das Mentale gehen, wie du sagst, wenn ich Psychopharmaka brauche, um irgendwie gut aus dem Bett zu kommen, um mein Leben überhaupt im Griff zu haben, und das begünstigt vom Sport, vom Skisport, vom Profi-Dasein ist, was uns jetzt, wie du ja vorher gesagt hast, uns ja nicht zusteht. Wir sind nicht ihre Therapeuten. Wir wissen jetzt nicht, warum sie Psychopharmaka nimmt. Vielleicht hat sie ja irgendwo schwere Schicksalsschläge in der Familie, was auch immer. Das wissen wir alles nicht. Du lachst, ja? Oder du schmunzelst?
Ich schmunzel, weil wir gar nicht schmunzeln in der Form, dass du gerade einen Punkt ansprichst, der mir halt sehr wichtig ist. Und das ist der Einfluss der Biografie. Und du warst ja auch Teil von 9sub9. Und ein Ziel oder eine Zielsetzung von 9sub9 von meiner Seite war ja, dass es gelingt, ein Kollektiv zu schaffen, dessen Zugehörigkeit, also die Zugehörigkeit zu diesem Kollektiv etwas wie Resilienz oder Performance in den Mitgliedern hervorbringt. Also wie kann ich durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, zu einem Team, in diesem Fall 9sub9, etwas empfinden, was ich nicht empfinde, wenn ich alleine wäre. So. Und die Idee war ja, dass jeder, und das ist uns ja auch ein Stück weit gelungen, jeder von seiner Biografie, von seiner Identität etwas in das Kollektiv hineingibt. Also welche Kompetenzen, Qualitäten habe ich, aber vielleicht auch welche Bedürfnisse oder welche Sehnsüchte habe ich, die ich durch die Zugehörigkeit zu diesem Kollektiv vielleicht stillen möchte oder befriedigt haben möchte. Und es gibt mittlerweile sehr dezidierte Studien und wir können die auch gerne mal in die Shownotes stellen, die zeigen, dass Athleten wachen ja nicht morgens auf Eine Lindsay Vonn wacht ja nicht morgens um 10 auf oder um morgens mit 10 Jahren oder 12 Jahren und sagt, ich möchte Olympiasiegerin werden. Das ist vielleicht so, nur dem geht ja eine Geschichte voraus. Und es gibt, wie gesagt, sehr gute, fundierte Studien, die zeigen, dass eine Biografie eines Sportlers immer auch ein, so steht es jedenfalls in der Studie drin, ein fundamentales negatives Lebensereignis mit sich bringt. Also es gibt immer ein fundamentales Ereignis in der Karriere eines Sportlers, aber es das heißt in der Karriere, meistens in der Kindheit, welches von einem positiven, sportbezogenen Ereignis begleitet wird. Heißt also, der Sportler erlebt in ganz jungen Jahren einfach eine Disbalance, die wiederum begleitet ist von einem sportbezogenen Erfolgserlebnis. Weil interessant ist, dass Lindsay Vonn in diesem Interview auch sagt, das Einzige, was ich möchte, ist glücklich sein. Ja, gut. Also ich glaube, da ist sie nicht ganz alleine. Offenbar hat sie in dem Sport eine Möglichkeit gefunden, dieser Sehnsucht des Ich möchte glücklich seins einen Raum zu geben. So, das heißt also, viele Sportler sehen natürlich in dem Sport an sich, also gerade viele Profis, vielleicht die einzige Möglichkeit, dieses Thema irgendwie, ich nenne es mal, zu betanken. Also wie fühle ich mich wirksam, angeschlossen, gesehen, geliebt, wie auch immer, dadurch, dass ich diesen Sport halt ausübe.
Ist es nur im Profisport oder ist es auch bei uns Amateuren?
Ja, die Frage können sich wahrscheinlich viele jetzt selber beantworten, die uns gerade zuhören. Und insbesondere der Ausdauersport, Triathlon, Radfahren, Laufen, ist natürlich prädestiniert dafür, dass du dir als Athlet einen Raum schaffst, in dem du wirksam bist, weil du bist nicht von einer Mannschaft abhängig. Du bist auch nicht von einer gegnerischen Mannschaft abhängig, die es ja braucht, damit so ein Spiel, keine Ahnung, Handball, Fußball oder so stattfinden kann, sondern du bist ja in erster Linie nur mit dir selbst. Also du schreibst oder bekommst von irgendwo einen Trainingsplan, aber du entscheidest morgens, stehe ich auf oder stehe ich nicht auf, mache ich die Einheit soft oder hart, wie gestalte ich mein Rennen, bei welchen Rennen starte ich überhaupt? Also du entscheidest ja mehr oder weniger alles selbst und das aus meiner Erfahrung, und das war auch ein Grund, warum ich mit diesem Sport begonnen habe, gibt mir natürlich das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Also nicht von Kontrolle, sondern einfach von, ich bin wirksam. Also ich tue etwas und es passiert etwas. So. Und dieses etwas, was dann passiert, hängt zu einem hohen Maße davon ab, was ich zu Beginn reingegeben habe.
Ja, also das ist definitiv auch der Grund, warum ich ja mit dem Ausdauersport angefangen habe. Weil es genau darum halt ging, im Fußball habe ich nicht mehr das erfahren, was ich gesucht habe oder wo ich realisiert habe, nach was ich suche, hat mir der Fußball einfach nicht mehr geben können. Also eine Teamsportart, bei der nicht alle am gleichen Strang gezogen haben, das habe ich im Endeffekt halt da vermisst und dann irgendwo im Triathlon oder generell im Ausdauersport einfach gefunden. Wie du sagst, ich kann meinen Tag, meine Woche, die kann ich so gestalten, wie ich will. Kann trainieren, wann ich will, wie so intensiv ich will. Und dementsprechend ja, ist es genau die Wirksamkeit und ich kann mir genau das geben, was ich halt auch brauche. Da jetzt eben halt auch dann die Frage, hat jeder von uns, ist es wichtig dann, jeder von uns so ein Ereignis in der Kindheit, wo man sagt, okay, warum mache ich überhaupt den Sport? Weil ich behaupte schon, es ist ein sehr ego-getriebener Sport, der Triathlon. Irgendwo wollen wir oft mal irgendwie was aufarbeiten oder uns was geben, was wir woanders nicht erfahren, sei es irgendwie, weiß nicht, Wertschätzung von innen, von außen.
Und ja, also und auch das finde ich nochmal wichtig. So, ich möchte das fernab von jeder tiefen psychologischen Sichtweise oder von irgendeiner therapeutischen Sichtweise, hey, du hast ein Problem und so, gar nicht. Ich glaube, da können wir in einer weiteren Folge auch mal drüber sprechen, darüber, dass man das eigene Leben und das, was man erlebt, würdigenswert betrachtet und auch das, was man tut, würdigenswert betrachtet. Also alles das, was wir machen in unserem Leben, egal, ob wir uns von Menschen weg oder auf Menschen zubewegen, ob wir uns für Dinge entscheiden oder dagegen, tun wir ja, um für uns selbst zu sorgen. So. Manchmal ist ein ziemlich hohes Preisschild da dran. Das ist uns manchmal gar nicht so bewusst. Ich glaube, Sportler haben extrem hohe Preisschilder an ihren Lebensentscheidungen, nämlich sich für den Spitzensport zu entscheiden, indem sie vielleicht eine Form von mentaler Heilung suchen, weil sie einfach das Gefühl haben, hey, ich bin wirksam, ich werde gesehen, ich bin irgendwie in einem Setup unterwegs, wo ich Dinge gestalten kann. Das führt natürlich dazu, dass du womöglich andere Dinge außer Acht lässt. Und nicht selten ist es ja so, dass, und da sind wir übrigens auch bei Lindsay Vonn, dass dann, hatte ich glaube, Sibi Kien mal gesagt, irgendwie du stirbst zweimal im Leben. Einmal nämlich dann, wenn du deine Karriere als Profi beendest, weil dann stirbt ja eine Person in dir. Und die Frage ist, was bleibt dann noch übrig? Beziehungsweise, welcher Person gibst du dann Raum in deinem Leben, wenn diese Profisportperson nicht mehr da ist?
Ich glaube das sofort, dass es ein schwieriger Step ist, wenn du deinen Lebensinhalt, vielleicht ist es auch die Persönlichkeit, in dem Fall Skifahrerin, wenn du die jetzt aufgibst und sagst, okay, ich bin jetzt nicht jeden Tag auf die Ski oder habe irgendwas, was sie rund um den Skisport, um mein Training, Krafttraining, Athletik, was auch immer dreht. Da muss ich ehrlich sagen, geht es mir ähnlich, wenn ich sage, hey, boah, ich weiß nicht, wie lange ich noch Bock habe, intensiv Triathlon zu betreiben. Ich hätte da schon irgendwo ein Schiss, da ich sage, ich höre jetzt auf damit, weil, weiß ich nicht, was mache ich dann? Also, es ist ja irgendwo ein Teil von mir und ich glaube, das haben wir in der letzten Folge ja gehabt. So, ich könnte jetzt nicht aufhören, weil ich würde trotzdem irgendwie nur gern schwimmen, ich würde trotzdem irgendwie nur gern Radl fahren und laufen. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich irgendwie wegstreichen sollte von dem, was ich aktuell mache. Deswegen glaube ich, ist es mit Sicherheit ein sehr, sehr schwerer Step, wenn du es wegstreichen musst, aus gewissen gesundheitlichen Gründen.
So, und spannend, dass du das sagst, ne? Weil, also ich glaube ja, also das glaube ich nicht, sondern auch da gibt es Studien zu, dass die Tatsache, dass wir diesen Sport betreiben, natürlich das viel Einfluss darauf hat, welche Haltungen entstehen, welche Einstellungen, welche Sichtweisen entstehen. Also die Tatsache, dass du den Sport eben nicht nur ein Jahr machst, sondern vielleicht 15, 15 und das vielleicht sogar auf Profiniveau, hat natürlich großen Einfluss darauf, wie du auf die Welt blickst. Also, ne, findest du das gerecht oder findest du das irgendwie, findest du das sinnvoll, was du da tust? Viele Sportler, ja, arbeiten ihr ganzes Leben daran, zu Olympia zu kommen und schaffen es dann doch nicht. So, und die sehen wir ja nicht im Fernsehen. Wir sehen ja nur den, der jetzt Gold gewinnt oder knapp nicht Gold gewinnt oder vielleicht sogar Fünfter oder Sechster wird und fragen sie uns, ja, wie kann das denn sein? Ja, ey, zwischen Gold und Silber liegen ja im Zweifel wenige, wie sagt man, wenige,
Tausendstel.
ja, wenn überhaupt. Also manchmal sind das ja Wimpernschläge.
Ja. Was mich persönlich in der Thematik einfach immer ein bisschen stresst oder ein bisschen sauer aufstößt, ist die Normalisierung von Verletzungen. Das ist immer ein Skisport. Ich habe es ja vorher gesagt, das ist ja relativ normal mittlerweile. Du hast einfach mal einen Kreuzbandriss, du hast irgendwo kaputte Knie, dann hat. Warum ist das so normal? Also auch bei uns im Triathlon, ich habe letztes Jahr Reel gesehen von einem, ich möchte jetzt nicht sagen Influencer, weil jetzt, er arbeitet glaube ich darauf hin, aber war es dann noch nicht wirklich, noch nicht weit und war halt auch einer von vielen, der seinen besonderen Weg von Zero to, ich mache jetzt einen Ironman innerhalb von einem Jahr begleitet, wo es mittlerweile auch Tausende davor gibt, gefühlt. Und er hat mit Triathlon angefangen, hat dann eine Mitteldistanz gemacht und im gleichen Jahr, das ist der erste Langdistanz, er hat keine olympische Sprint, was auch immer, vorher noch gemacht. Und nach der Mitteldistanz hat er ein Reel veröffentlicht, das ist mir dann irgendwann zugespielt worden. Und von wegen, ja, dass er jetzt einfach in so ein Loch fällt und mental und einfach der Load, der Workload war so heftig und das ist einfach ganz normal, dass man da mal in einer, so einer, ja, After Sports Syndrome oder After Sports Depression fällt einfach. Und habe ich darunter kommentiert, nein, es ist nicht normal. Das ist einfach nur in gewisser Weise eine schlechte Steuerung von deinem Training, von deiner Integration von Training und Alltag, von deinem Sozialleben etc. Du bist halt nicht im Balance. Es hat ja nichts damit zu tun, dass es normal ist. Also wenn wir das halt normalisieren, dass wir verletzt sind, dass wir suffern, dass wir bei uns im Ausdauersport Opfer bringen müssen, tagtäglich, dann seien sie mal völlig fehl am Platz. Und das nervt mich, dass das so dargestellt wird, als wäre es so völlig normal, dass man hier und da einfach Abstriche macht. Und man muss es ja machen, weil sonst hast du ja keine Chance auf irgendwelche guten Zeiten oder Fortschritt. Ich kann von meiner Sicht als Coach und Athlet sagen, nein, du musst nicht überall und ständig Abstriche machen. Punktuell sage ich, ja, okay, wenn du irgendwo High-End performen willst, ja, muss man vielleicht mal irgendwo, sagen wir, das Nachtleben zurückstecken oder wie auch immer, muss man gewisse Sachen priorisieren, aber es geht auf keinen Fall immer zu Lasten der Gesundheit, also definitiv nicht.
Also, ich muss auch jetzt schon wieder lächeln, weil du das sagst. Ich kenne das gar nicht. Also, dieses in ein Loch fallen, Warum? Weil ich mich immer während einer intensiven Saison sehr darauf gefreut habe, auf die Zeit danach. Und zwar, also ich hatte mal eine Athletin getroffen, die mir dann sagte, ja, endlich ist auch mal wieder Training für die Seele drin, so nach dem Motto, ich kann einfach nur mal so trainieren. Und ich dachte so, wow, okay. Von der hatte ich dann auch noch mal ein Foto gesehen, wie sie im Trainingslager ist. Und das sah eher aus, als sei sie dazu gezwungen worden, so nach dem Motto, jetzt stehen noch 2 Wochen dies, das an und so. Also ich finde, ja, natürlich, es ist so ein bisschen das, also Fanta-Werbung, Spaß ist, was du draus machst oder Spaß ist, was ihr draus macht. Eine Saisonvorbereitung, Wettkampfvorbereitung ist natürlich auch immer das, was du draus machst. Und für mich war, also nach Langdistanzen, die Wochen danach waren das Schönste überhaupt. Jetzt muss ich wirklich lachen, weil ich habe mir nach meinem Rennen in 2016, da war ich ja in der leansten Form, glaube ich, meines Lebens, habe ich mir Hemden gekauft, so weil ich einfach so happy war. Die habe ich immer noch, diese Hemden, aber ich kann sie leider nicht mehr tragen, weil ich da so lean war, dass sie heute gesprengt würden, weil sie einfach ja viel, viel zu eng wären. So, ne? Nur ich kann ja für mich sagen, nach so einer Saison oder nach so einem Rennen, ja, man sagt jetzt, das Ziel ist das Ziel. Ich finde das dann einfach ein sehr erfüllendes und auch sehr bewegendes Ereignis, dieses Rennen gemacht zu haben und dann gleichzeitig zu wissen, hey, ich kann jetzt einfach 2 Stunden Radfahren, 3 Stunden Radfahren, 4 Stunden, ich kann ein bisschen schwimmen gehen, ich kann laufen, ich kann alles machen, weil ich einfach eine enorme Fitness habe, so die es mir erlaubt, das einfach so zu tun. Ja.
Aber du hast auch was Gutes gesagt gehabt, so Training für die Seele. Und das ist was, was ja auch tagtäglich stattfinden soll. Also, ich habe die Woche mit meinem Bruder, haben wir einen Caller gehabt, haben über ein paar Diagnostiken so in der Vergangenheit, die letzten Wochen auch gesprochen, die bei uns im Lab auch gemacht worden sind. Und die Insights, die wir da bei manchen teils fremden Athleten auch bekommen haben, war schon krass, muss ich sagen. Also, wenn ich sehe, was Athleten trainieren, was sie am Ende vom Tag auch leisten, wo ich sage, wow, also steht für mich in keiner Relation, also wirklich nicht. Und das, ich kenne sie nicht persönlich gut, also ich kann jetzt nicht sagen, okay, das ihnen geht's auch mental gut und körperlich gut, das weiß ich nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also mir persönlich aus meiner Sicht, ich würde es nicht packen, mich 8 bis 10 Stunden auf die Rolle zu setzen in der Woche. Also da habe ich gesagt, das hat nichts mit Training irgendwie für die Seele zu tun. Ich muss da auch sagen, ich nehme einfach jedes Training und das muss ja, selbst da muss es ja für die Seele sein. Das ist was, was wir oftmals ein bisschen vergessen, wir Athleten, dass einfach Spaß haben oder mal Training, das nicht super strukturiert oder irgendwie mal anders ist, dass das auch Training ist. Weil ich zum Beispiel auch mit einem Athleten Kontakt gehabt habe, der jetzt bei uns zur Diagnostik bald ist und der gesagt hat, er fährt halt in der Früh 25 Kilometer zur Arbeit mit dem Rad, 25 zurück. Also er hat 50 Kilometer am Tag. Für ihn ist es Arbeitsweg, sage ich, ja, aber es ist ja halt trotzdem, sind es halt 2 Stunden Sport. Es ist trotzdem Sport, auch wenn du einen Rucksack auf dem Rücken hast und auch wenn du zur Arbeit fährst. Es steht vielleicht nicht im Trainingsplan als Sport, aber es ist Sport, also es ist Training. Und das vergisst man oft, wenn es nicht irgendwie im Trainingsplan steht, wenn es nicht irgendwie Swim Bike Run explizit ist und keine Intervalle hat, dann glauben wir immer, dass das kein Training nicht ist. Also
Ja,
deswegen, ja.
und selbst wenn, also selbst wenn du es als Training aufschreibst, ich war am Freitag bei Mercedes-Benz Management Consulting und habe über das Thema The Inner Athlete gesprochen. Also wie erkennen wir den inneren Athleten in uns und wie aktivieren wir den und wie nutzen wir den? Und was ich ja immer wieder lustig finde, na lustig ist es eigentlich nicht, ich finde es irgendwie absurd, wenn mir Leute sagen, dass sie in der Mittagspause trainieren, dann denke ich mir, also ich habe mir jetzt immer das Wort angeschaut, Mittagspause. Da steckt ja diese Silbe, also da steckt ja der Teil Pause drin. Wenn du in der Mittagspause trainierst, dann frage ich mich, wann ist denn dann Pause? Weil gut, es kann ja sein, dass du so einen Arbeitgeber hast, wo du eigentlich nur hinkommen musst, so nach dem Motto, showing up reicht. Und dann wartest du, bis Mittagspause ist, trainierst und ruhst dich dann am Nachmittag wieder aus. Aber das sind ja meistens Leute, die sehr ambitionierte Jobs haben, sehr anspruchsvolle Jobs. Wenn ich einen anstrengenden Vormittag habe und dann noch eine Einheit in der Mittagspause mache, dann frage ich mich, wann regeneriert denn dann dein Körper, auch mental? Ja, also wann kommt der denn dann eigentlich runter? Weil in den meisten Fällen ist es eben nicht so, dass die dann am Nachmittag sich irgendwie in irgendeinen Call hängen und warten, dass Feierabend ist, sondern da müssen sie ja dann auch kognitiv wieder Leistung bringen.
Ja, definitiv. Und dann ist die Frage, zu welchem Preis. Und es geht hier nicht darum, zum sagen, ich verurteile jetzt, ich mache einmal in der Mittagspause irgendwie Sport, sondern es geht ja darum, um die Regelmäßigkeit. Also wenn man mal sagt, so, hey, das ist mir jetzt einfach wichtig und ich schaff's diese Woche nicht anders, okay, finde es ja alles nur in Ordnung, aber halt einfach die Regelmäßigkeit. Ich kann auch einmal eine Woche lang 8 Stunden oder 10 Stunden Rolle fahren. Das stresst mich in der Hinsicht auch nicht, aber Woche für Woche das Ganze zu machen, das Commitment aufzubringen, was einfach unglaublich viel mentale Energie kostet, ist ja jetzt mein Problem dann auch mittelfristig. Und das verstehen halt viele Athleten leider nicht, bis es irgendwann zerlegt, bis es irgendwann an die Wand fahren. Und dann ist aber das Ganze ja schon zu spät.
Und um auf den Fall von Lindsay Vonn zurückzukommen, ohne dass ich sie kenne und ohne dass ich genau im Detail drin bin, was mir nur auffällt von außen, also ausgehend vom Zitat, so hey, ich nehme jeden Tag Antidepressiva und das ist, glaube ich, auch die bessere Wahl, als es nicht zu tun, frage ich mich natürlich, in welchem Fahrwasser ist sie da gerade? So, und ich glaube, also auch nochmal das, ich habe mal einen Testfahrer von Atomic kennengelernt im Skiurlaub, der mir dann nochmal erklärte, dass das, und da habe ich natürlich auch gleich gemerkt, ja, recht hat er, also das, was Leute wie ich unter Skifahren verstehen, hat natürlich überhaupt nichts mit Skifahren zu tun. Ja, die haben ja teilweise ihre Schuhe so krass zugeknallt, dass du wirklich auch nur die 1,5 Minuten das in diesen Schuhen aushältst. Ich habe letzten Dezember Silke Krauser, ehemalige Olympiasiegerin im Rodeln, kennengelernt auf einer Veranstaltung, mich länger mit ihr unterhalten. Und die sagte halt: Ey, Fabian, weißt du, wie wir trainiert haben? Also, um die Halsmuskulatur aufzubauen und überhaupt die ganze Rumpfmuskulatur, was da für Kräfte walten, das hat ja alles nichts mehr mit Sport im Sinne von: Hey, das ist ein Sport, sondern das ist Schwerstarbeit, wirklich Schwerstarbeit.
Ja, also ich gehe da zu 110% mit. Mir ist das schon bewusst, dass man da irgendwo Opfer bringen muss. Die Frage ist aber nur, wie weit halt. Also das
Genau.
ist schon klar. Ich meine, wenn du Top-Manager werden willst in einem großen Konzern, musst du auch high performen und musst du vielleicht auch Opfer bringen. Da gehst du ja nicht Nachmittag um 4 heim.
So, und wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, oder vorletzte Folge die Frage, was ist, wenn das Gefühl, nach dem du suchst, sich nicht einstellt? So, wenn Lindsay Vonn jetzt sagt, ich möchte gerne glücklich werden, dann tut sie das, was sie da macht, ja offenbar genau dafür, um das zu erreichen, glücklich zu werden. So. Und es ist natürlich jetzt problematisch, wenn du, und ich frage Athleten und auch Manager immer, nimmst du dich eigentlich ernst? Also nimmst du dich ernst? Und da würde ich sie auch fragen, nimmst du dich gerade ernst? Weil dein Körper signalisiert dir ja, es ist jetzt offenbar ein schlechter Zeitpunkt für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen. Und wie auch immer sie das jetzt, sie sagt ja, sie hätte das jederzeit wieder so gemacht. Die Frage ist halt nur, was wäre eigentlich gewesen, wenn sie durch dieses Erlebnis durchgegangen wäre und eben nicht gestartet wäre. So nach dem Motto, ja, ich wollte starten, ich hatte auch alles darauf angelegt, dann kam das mit dem Kreuzbandriss und dann habe ich eigentlich eine emotionale Talfahrt erlebt, die vielleicht sogar Wochen oder Monate angedauert hat, aber ich bin dem Drang habe ich nicht nachgegeben, mich an die Startlinie zu stellen, weil mein Körper mir vielleicht gesagt hat, so, ey, don't do it, lass es sein.
Ja, ich habe da diese Woche ein würde man sagen, einen guten Podcast von Lanz und Precht. Also ich denke mir, ihr kennt jeder, oder zumindest ein Lanz kennt jeder. Folge Nummer 230, das Ende der Illusion oder der Illusionen heißt die Folge. Es ging aber auch durchaus ums Wirtschaftliche, ums Politische, weltweit mit Trump, Europabeziehungen etc. Und unter anderem ging es eben auch um Lindsey Vonn. Und das fand ich sehr, sehr spannend, die Aussage von beiden. Und beruht nicht unbedingt darauf, dass sie irgendwas wissen, sondern einfach mal reine Vermutung. Sie haben gesagt, okay, das Skript im Hintergrund von Hollywood ist doch geschrieben. Also du musst doch, warum? Du hast einen Kreuzbandriss, du wirst vom Hubschrauber geholt. Wer im Skisport wird vom Hubschrauber geholt, wenn er einen Kreuzbandriss hat? Ist sie auch gefühlt die erste Person. Dann ist Olympia, da, also ohne jetzt abzustreiten wollen, dass er einen Kreuzbandriss hat oder hatte. Dann trotzdem in Olympia zu starten. Also, das ist doch eine Story, die sich doch einfach super gut vermarkten lässt.
Ja
Das
klar, ja
einfach,
klar.
einfach mal in den Raum gestellt. Also, es wird mit Sicherheit, wird's doch hier und da mit Sicherheit noch irgendwann einen Hollywood-Film geben oder von einem anderen Produzenten, die ganze Chronologie von Lindsey Vonn aufgreifen, die das ganze Leben vielleicht einfach verfilmen. Und da passt doch so ein Olympia definitiv gut rein. Natürlich, Best Case wahrscheinlich mit einer Goldmedaille. Aber wenn es gesundheitlich nicht passt, dann muss vielleicht im Endeffekt einfach nur ein gutes Ende, eine gute Story irgendwie emotional mit her. Das einfach mal nur so in den Raum geschmissen. Also man weiß immer nicht, was dahinter steckt. Lass wirklich so einen Film dahinter stecken, der, also ich fände es mehr als realistisch und sie hätte es ja auch verdient, dass sie aus sportlicher Sicht einfach so eine Würdigung bekommt, sage ich mal, weil sie einfach eine Ausnahmeathletin halt da ist. Aber wir wissen ja nicht, was stehen für Verträge dahinter. Vielleicht will sie ja gar nicht starten, aber der Vertrag sieht es halt einfach vor. Da stehen Millionen dahinter, da wo du sagst, hey, ich habe keine andere Wahl, ich muss starten. Nicht unbedingt, weil ich will oder weil es meinen Gesundheitszustand hergibt, sondern vielleicht eher, weil ich aus diversen Gründen finanziell in der Hinsicht, weil nicht, weil sie es braucht, das Geld, sondern weil die Verträge geschrieben sind und weil sie das machen muss. Und daher ist es immer ganz schwierig, von außen zu urteilen, aber dann trotzdem halt auch die Frage, müssen wir das zu dem Preis halt machen?
Und ich glaube, also das kann sich ja jeder selber beantworten, ne? Ich weiß beispielsweise, dass Felix Neureuther hat, glaube ich, mehrere Wirbel unten versteift im Rücken. Das sieht man ja auch, wenn er geht. Also ich glaube, der hat ja auch schon einige OPs oder Bandscheibenvorfälle hinter sich. Ich weiß, dass Frank Busemann, der ehemalige Zehnkämpfer, 2096 in Atlanta, Olympische Spiele, dass der hat ja auch immer so viel Verletzungen und ist da immer drüber weggegangen. Es gibt irgendwie ein Video, wo er beim Speerwerfen sich dann so den Ellbogen, glaube ich, oder Ellbogen oder Schulter zerschießt, dass dir das wirklich kalt den Rücken runterläuft, wo du denkst, warum tust du das? Also warum tust du das? Und nochmal, ich glaube, ein Satz, den ich immer wieder verwende und gucken Leute mich immer komisch an, ich glaube, dass Spitzensportler in erster Linie unser Mitgefühl brauchen und nicht unseren Applaus. Warum? Weil das, was sie tun, ja in erster Linie der Versuch ist, sich okay zu fühlen. Formulieren wir das einfach mal so ganz unspirituell, also gar nicht zu heilen, sondern okay zu fühlen. So. Und natürlich, ich will nicht sagen, verläufst du dich, aber du verfängst dich natürlich irgendwann in diesem Vorhaben. So. Also du hast dich irgendwann entschieden, hey, Sport, Spitzensport, Leistungssport, das, was ich gerade tue, ist meine Art und meine Weise, mit dem, wer ich sein möchte, umzugehen oder mit dem, was ich erlebt habe oder wie auch immer. So. Und dann ist es ja irgendwie. Ja, weiß ich nicht, glaube ich, auch schwierig für solche Menschen. Die stehen dann in der Öffentlichkeit und stehen unter einem enormen Druck. Und ich glaube, dass schon auch viele interne Diskussionen in so einer Person dann stattfinden. Nehme ich mich ernst? Ja, tue ich. Aber ich darf mich, also im Sinne von, eigentlich müsste ich an dieser Stelle aufhören. Ich kann mich aber vielleicht auch nicht ernst nehmen, weil da noch zu viele andere Menschen an mir ziehen und zerren, mit denen ich in einer Verbindung bin, wo ich eine Zusage gemacht habe oder einen Vertrag unterschrieben habe. So.
Jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingstopic von In
Ja.
the Zone, Identität. Also
Ja.
lebe ich in dem Moment wirklich nach meiner Identität? Und dass das der Gegenwind für meine Identität, dass der immer größer wird, je mehr Erfolge ich habe, je mehr ich in den Profisport verwurzelt bin, das ist mir schon bewusst, dass der Gegenwind immer härter wird, sei es mit Sponsorenverträgen, sei es mit medialem Druck, sozialem Druck, dass du von außen Gegenwind kriegst, so, boah, wie, was, jetzt hört sie wieder auf, jetzt hat sie ist wieder eingestiegen vor 2 Jahren und jetzt geht sie ohne Goldmedaille oder wie auch immer, oder jetzt zieht sie sich zurück oder traut sich nicht mehr oder wie auch immer, da wird sehr, sehr viel negativ natürlich auch interpretiert. Also da, ich glaube, das können wir uns ja gar nicht vorstellen und ich bin ehrlich, ich will es mir auch gar nicht vorstellen können. Ich bin froh, dass ich in der Situation bin, weil, wie du sagst, die haben mehr Mitgefühl als Applaus auch verdient. Aber am Ende vom Tag, je weniger wir in dem Profisport verwurzelt sind, und ich denke, das ist definitiv der Durchschnitt unserer Zuhörer, wir sind nicht im Profisport verwurzelt. Also was haben da wir für einen Gegenwind? Das ist höchstens der Gegenwind aus der Familie oder aus dem sozialen Kreis, der sagt so, ja, wie, was? Also nein, es wird mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit keiner sagen, wie, was, du hörst jetzt mit Triathlon auf, jetzt hast nicht mal eine Langdistanz gemacht, kannst du das nicht, wie schlecht bist du? Das sind vielleicht nur Glaubenssätze, die wir im Kopf halt haben. Wir kreieren uns ja oftmals selber den Gegenwind, da wo wir sagen so, hey, ich kann doch jetzt nicht rausgehen aus dem Triathlon, weil jetzt habe ich doch schon angefangen, jetzt haben wir das ganze Material gekauft, jetzt habe ich das Ganze hochgefahren und wie auch immer. Aber wenn wir uns doch mal ehrlich sind, wenn wir nicht nach unserer Identität in dem Moment halt leben, weil wir irgendwie was anders spüren, weil wir sagen, hey, ich würde jetzt gerne aber mehr Bikepacking-Touren machen oder mehr aufs Fahrradfahren gehen oder aufs Laufen gehen und weniger zum Schwimmen oder wie auch immer. Ja, dann machen wir es doch. Also was zur Hölle hält uns an dem, was wir aktuell machen? Und nur weil ich es heute gemacht habe, heißt so lange, dass ich es morgen immer noch machen muss. Also für mich ist das immer so ein Beispiel, was ich an meine Athleten weitergebe, wo ich sage, weil ich einmal eine Langdistanz gemacht habe, heißt ja nicht, dass ich jetzt Langdistanz-Triathlet bin und jedes Jahr eine oder zwei machen muss. Für mich war 2025 war es ein klares Jahr, wo ich sage, nö, da möchte ich keine Langdistanz machen und ich Macht eigentlich, wenn ich rückwärts schaue, alle 1, 2 Jahre mache ich mal Langdistanz. Also ich habe immer Minimum 1 oder 2 Jahre Pause von der Langdistanz. Warum auch immer, das hat sich einfach ergeben, nicht weil ich mir den Rhythmus selber gelegt habe, sondern weil ich einfach nach meiner Identität lebe, so gut es immer geht. Und ich halt einfach feststelle, so, wow, nö, war cooles Jahr, aber ich möchte nächstes Jahr keine Langdistanz machen. Und wenn ich wieder soweit bin, dann sage ich, ja, wäre wieder cool. Und ich bin mir sicher, dass ich 20, also Stand jetzt sicher, dass ich 2027 keine Langdistanz mache. Also, ja, das ist einfach wichtig, dass wir uns da nicht von außen zu sehr beeinflussen lassen, sondern mehr nach unserer Identität leben, und dann bin ich mal sicher, ist es auch ein gesunder Weg.
Ich hab noch ein Paper gefunden. Ich habe mal ein Paper geschrieben, irgendwie, nachdem ich mit 9sub9 und auch dein Projekt 0815. Und ich habe gerade noch mal reingeschaut, und ich finde ein paar Absätze beziehungsweise ein paar Sätze hier ganz gut. Also, bei der Entstehung mentaler Kompetenzen hat die Biografie eines Athleten maßgeblichen Einfluss. Sie beschreibt die sich im Zeitablauf ändernden Identitäten eines Athleten und beeinflusst grundlegende Denk- und Handlungsmuster, ne? Also die im Zeitablauf sich ändernde Identität, das finde ich auch schon mal wichtig, weil die ist natürlich nicht starr, sondern die ist einigermaßen fluide. Und was ich noch viel wichtiger finde, und ich lese es einfach gerade mal vor, wer Lust hat, kann sich diese Passage ja dann auch noch mal anhören. Dabei haben gerade früh erfahrene Widrigkeiten im Leben eines Sportlers, egal ob Profi oder Altersklassenathlet. Also dabei haben früh erfahrene Widrigkeiten einen positiven Einfluss auf die Ausbildung resilienter Fähigkeiten. Hinzu kommen zahlreiche Übergänge in einzelnen Phasen der sportlichen Karriere, die den Athleten in seinem psychosozialen Wesen prägen. Also, ne, das, was ich vielleicht vor 10 Jahren noch dachte, härter, schneller, höher, weiter, hat sich jetzt vielleicht verändert. Und die biografisch gemachten Lebenserfahrungen repräsentieren also eine Art mentales Kapital, und jetzt kommt's, mit unterschiedlichen Vorzeichen. Also die gemachten biografischen Erfahrungen repräsentieren ein Kapital mit unterschiedlichen Vorzeichen, welches Athleten nutzen können oder auflösen müssen. So, und bei Lindsay Vonn hätte mich ja interessiert, wenn ich mit ihr gearbeitet hätte. Lindsay, was würde denn passieren und welchen mentalen und vielleicht auch emotionalen Entwicklungssprung würdest du machen, wenn du dich gegen einen Start entscheidest? Und das kannst du ja wiederum auch medial aufgleisen oder so. Also nur mal hypothetisch gesprochen, was würde dann passieren? Ne? Also ist manchmal das nicht gemachte Rennen vielleicht der größere Gewinn für mich, weil ich eben nicht dem nachgegangen bin, was nahe lag, sondern gesagt habe, so, ich halte das jetzt einfach mal aus. Beziehungsweise ich gucke mal, was passiert, wenn ich das, was ich eigentlich machen will, nicht mache.
Ich sehe es, also ich kann das eins zu eins bestätigen und sehe es auch bei meinen Athleten in der Arbeit, die Athleten, die schwere Entscheidungen treffen. Und die schwere Entscheidung ist meistens dann, hey, ich sage das Rennen ab, ich verschiebe das Rennen aufs Folgejahr. Die Entscheidung ist wesentlich schwerer, als zu sagen, ich kämpfe mich jetzt durch, ich beiße mich jetzt durch, gesundheitlich, mental oder körperlich, bis zum Rennen, und das ziehe ich jetzt auf Biegen und Brechen durch. Das sind wirklich eher die Athleten, die keine Eier in der Hose haben, um es mal hart zu formulieren, die zu feig sind, um eine klare Entscheidung zu treffen, die gehen den Weg weiter. Und die Athleten, die wirklich dann sagen, hey, es macht momentan einfach aus diversen Gründen, macht es gerade nicht so Sinn, es passt gerade nicht, warum auch immer, und ich verschiebe das Ganze, ich sag's jetzt einfach mal ab. Das sind die Athleten, wie du sagst, die einfach dann im Folgejahr definitiv einen Sprung machen. Und das habe jetzt dieses Jahr wieder einen Athlet, der letztes Jahr rot abgesagt hat, im Frühjahr gesundheitlich, einfach teils stressbedingt, einfach Alltag, Training, generelle Themen. Und wir haben einfach das Gas rausgenommen, haben uns neu sortiert, haben neue Strukturen aufgebaut, haben daran gearbeitet, und er steht jetzt mit einer Form da, wo ich sage, krass. Also so wären wir letztes Jahr in Rot nicht da gestanden.
Und ich finde, also es liegt ja oft nahe, dass wenn wir ein Bedürfnis spüren, dass wir dann etwas tun, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Und ich habe ja vor 2 Jahren, glaube ich, mal mit Scheinfasten angefangen. Jetzt dieses Jahr habe ich es noch nicht gemacht, aber ich habe dann immer so ein, zwei, dreimal Schein gefastet. Und das erste Mal war wirklich Horror. Warum? Weil der Körper von mir ja Kohlenhydrate wollte. So. Und die ersten 24 Stunden, als ich dann wirklich auf 800, glaube ich, runtergegangen bin, da habe ich wirklich gedacht, also die ersten 3 Tage, ich halte das nicht aus. Ich muss jetzt Kohlenhydrate zuführen. Es geht gar nicht anders. Und irgendwann kommst du ja über diesen Punkt hinweg. ne? Dann geht der Körper in die Ketose und plötzlich hast du witzigerweise nach dem Fasten überhaupt gar keine Lust so irgendwie auf krass süße Sachen. Und ich finde das Beispiel schon, es ist jetzt nicht 100% passend, aber es ist, finde ich, schon anschlussfähig. Wenn wir das Gefühl haben, ich muss da jetzt starten, ich muss das Rennen jetzt machen, ich muss diese Leistung in meinen Kalender verbuchen können. Was passiert, wenn wir diesem Gefühl mal nicht nachgehen, sondern sagen, ich mache jetzt, weil mein Körper es mir ja irgendwie auch anzeigt, genau das Gegenteil. Und natürlich kommt dann der Drang hoch, ich halte es nicht aus, ich muss, ich muss, ich muss. Was passiert dann, wenn du dann nicht, wenn du das dann nicht tust? Also in diesem Fall, und da würden sich ja ganz viele Ängste zeigen, bin ich noch gut genug und wer bin ich denn jetzt eigentlich? Und jetzt habe ich mein Karriereende versaut und jetzt ich kriege keine weitere Chance und und. So, und es wäre doch, ich weiß, das ist jetzt alles hypothetisch und ich maße mir auch überhaupt nicht an, dass das eine probate Entscheidung gewesen wäre. Nur es wäre doch mal interessant zu wissen, was wäre dann passiert, ja?
Wir werden es nie wissen, das ist der Punkt. Aber es ist halt schon so, wenn wir einmal unbequeme Entscheidungen treffen und einmal den Weg gehen, der jetzt nicht für vorgezeichnet ist oder den wir uns vielleicht mehr ausgemalt haben, dass das halt oftmals das Sinnvollere ist, weil wir ja in der Vergangenheit nicht wissen, okay, wie schaut es in der Zukunft aus? Auf dem Weg jetzt zum Beispiel nach Rot, wenn ich 4 Wochen vor Rot feststelle, hey, es ist es nicht aus diversen Gründen, warum auch immer, weil ich keinen Bock drauf habe oder weiß ich nicht, weil ich mich einfach vielleicht energetisch nicht danach fühle, dass ich es momentan mache. Ja, warum soll ich es dann durchziehen? Warum? Es steht doch nur der Punkt im Raum, dass ich die Angst im Raum, dass ich sage, hey, ich habe ja schon auf Social Media gestatet, in der Familie, im Freundeskreis gestatet, dass ich da starten werde. Was könnten die Leute von mir denken? Da haben wir oftmals irgendwo was Negatives im Kopf. Die könnten ja denken, ich bin Loser, ich bin Verlierer oder könnte man irgendwas nachsagen oder was auch immer. Das sind doch, kann jeder mal für sich überlegen, aber das sind doch Themen, die viele von uns dann beschäftigen. Und dann lasse ich auch noch zählen den Einwand, Geld. Ich habe jetzt schon, bei mir waren es jetzt 900 € für Rot zahlt, weil ich schon über St. Pölten damals gebucht habe. Das hat, warum er immer 200 mehr kostet. Wo ich sage, ja, ich kriege ja wieder was zurück. Okay, dann machst du ein paar hundert Euro Verlust und so weiter. Aber ist es das wert, dass ich zwecks ein paar hundert Euro dann meine Gesundheit aufs Spiel setze? Also ich war, das wissen ja die Zuhörer, ja, ich war am Tag vor dem Rennen in Rot 2024, war ich in der Früh um 6 auf dem Topf gesessen und habe Durchfall gehabt. Und da war mir glasklar, wo ich sage, wenn das so weitergeht heute oder wenn jetzt, wenn das nicht, warum auch immer, sofort aufhört, dann starte ich morgen nicht. Und ich habe meine Unterlagen schon alle geholt, da gibt es keinen Weg zurück mehr, du kriegst nur 50% oder du verschiebst auf nächstes Jahr oder was auch immer. Da war mir aber klar, ich starte so morgen nicht. Also egal, was das dann kostet, da wir dann 900, 700 € in den Sand gesetzt haben, aber ich starte da nicht.
Ja, und was die wenigsten wissen, ich habe es nämlich gerade letzte Woche auch im Vortrag erwähnt, weil ich unser Beispiel mit im Gepäck hatte, das 0815-Projekt. Wir haben uns ja in der Wechselzone getroffen und du hast ja gesagt, ja, ich sag, wie geht's ja? Ich habe irgendwie, und dann sagtest du ja, ich habe gestern Abend oder 2 Abende vorher Pasta mit Sahnesoße gegessen und ich habe so gedacht, alles klar, ich meine, was tust du? Aber A, tun wir halt, wir sind alle Menschen und wir machen manchmal Dinge, wo man im Nachgang sagt, okay, das war jetzt vielleicht keine so gute Idee, aber ich habe dir ja dann noch in der Wechselzone gesagt, hey, let's give it a try. Also lass einfach gucken, was passiert. Und dein Körper, wenn da jetzt von außen so eine kleine Turbulenz reinkommt, kann ja sein, dass dein Körper das selber wieder ausgleicht. Und ich meine, mit 8, 16 ist ja alles gut gegangen. Und ich finde das wichtig, das, was ich vorhin sagte, nehme ich mich ernst. Und zwar in beide Richtungen. Also klar, wir können es auch gerne in die andere Richtung drehen. Also viele Athleten, glaube ich, nehmen sich nicht ernst, indem sie ihren Körper einfach übermäßig malträtieren und eigentlich dann am Ende ihrer Karriere, ich will nicht sagen, einen schrottreifen Körper haben, aber vieles halt einfach getan haben, was ihnen nicht gut getan hat. Umgekehrt gibt es aber auch viele Leute, denen ich die Frage stelle, sag mal, nimmst du dich eigentlich ernst? Also guck dich mal an, in dir steckt so viel Potenzial und so viel Qualität, du hast Übergewicht, du bist unsportlich, unbeweglich, das kann es doch nicht sein. Also dein Körper, ne, ich erinnere an die Folge ASICS, Anima Sana in Corpore Sano, dein Körper möchte doch bitte. Also dein Geist möchte doch bitte in einem coolen Körper, in einem fitten, in einem vitalen Körper leben. Also kannst du jetzt mal anfangen, mehr für dich zu sorgen. Und so finde ich dieses, nimmst du dich eigentlich ernst, in beide Richtungen einen sehr handlungsleitenden Satz. Also ist das, was ich da gerade tue, ist das etwas, mit dem ich mich ernst nehme?
Gehe ich zu 100% mit und das, glaube ich, umschreibt es im Endeffekt da ganz gut, wenn ich es in meine Worte beschreiben müsste. Du sagst, nimmst du dich eigentlich ernst? Vielleicht eher die hochdeutsche Formulierung, aber ich würde es vielleicht eher auf Süddeutsch-Bayerisch formulieren. Also von wegen, was bist du eigentlich halt wert? Oder also inwiefern stehst du eigentlich im Mittelpunkt von deinem eigenen Leben? Also bist du überhaupt im Mittelpunkt oder lässt du dich halt leiten von anderen Glaubenssätzen oder von außen oder von mir aus auch von innen von Glaubenssätzen? Also deswegen stell dich selber im Mittelpunkt. Ich denke, das ist dann auch relativ gut da zusammengefasst. Und es ist kein Geld der Welt, ist es wert, irgendwo dann an den Start zu gehen und sagen, okay, ja, ich bin zwar nicht vorbereitet dafür, es ist die Vorzeichen stimmen nicht. So grob, wie es jetzt bei Linse One ist, da stimmen die Vorzeichen wirklich grob nicht. Ich sage jetzt nicht da, wo ich sage, so, jetzt zwickt es irgendwo ein bisschen an der linken Schulter, habe ich noch nie gehabt, weiß nicht, ob wir jetzt morgen starten sollen, das geht es jetzt gar nicht, sondern es geht ja wirklich darum, passen die Vorzeichen hinten und vorne gar nicht, fühle ich mich nicht gut vorbereitet fürs Rennen und warum mache ich es dann? Also, warum sollte ich es machen?
Und manchmal ist es ja auch die eigene Unsicherheit oder vielleicht auch die Unsicherheit, die von außen ins System reingespült wird, so nach dem Motto, ah, jetzt wo das Rennen plötzlich vor der Tür steht, werde ich unruhig. Ich bin mir jetzt selber nicht mehr ganz sicher. Jetzt habe ich, ne, wie du auch, jetzt habe ich auch noch Durchfall bekommen oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man, weil man sich ja selbst ernst nimmt und weil du auf einer Mission bist, die eigenen Zweifel wirklich sehr wertschätzend und respektvoll beiseite schiebt, so nach dem Motto, also als wäre der Zweifel eine Person, ihr zu sagen, du, danke für die Information, aber ich bin auf einer Mission, ich habe ein Rennen, ich habe mich darauf vorbereitet und natürlich werde ich das machen, nur weil ich jetzt einen kleinen Schnupfen habe oder keine Ahnung, eine Blase am Fuß, ne, nur ist es, glaube ich, ein Unterschied, ob ich eine Blase am Fuß habe oder ob ich ein gerissenes Kreuzband habe, wo, Klammer auf, der Körper natürlich auch enormen Stress erfahren hat, also was da an Hormonausschüttung stattgefunden hat durch diesen Riss. Und das ist jetzt ja nichts, wo man sagt, naja, Pflaster drauf und gut, sondern bis das der Körper nachreguliert hat, da vergehen ja Wochen, wenn nicht sogar Monate. Und ja, da stelle ich mir dann schon die Frage, war es das wert? Also war
Ja.
es das wert, diese Entscheidung so zu treffen?
Ja, und das siehst du zum Beispiel jetzt auch bei Patrick Lange, der damals auch in Frankfurt mit Ibuprofen auch beim Laufen gestartet ist. Wenn du dir die Ultra Long Distance Races, was auch immer da, die Backyard Ultras und so anschaust, Kim Gottwald, der dann sagt, er hat wie viel? 8000 Ibus, also 8000er Ibu eigentlich dann in der Zeit abgenommen mit Schlafentzug und so weiter, wo ich sage, für welchen Preis bitte? Also was? Und wenn du das dann weiterspinnst, wo du dann sagst, okay, was passiert eigentlich dann im Nachgang? Okay, du hast es gemacht. Patrick Lange hat seine Tabletten genommen beim Laufen, hat es dann auch gestatet im Interview nach dem Rennen. Geht dann irgendwer her, auch du selber, und sagst, boah, Schulterklopfer, gut hast es gemacht, klasse, ich bin richtig stolz auf dich, stark. Sagt es irgendwer?
Wenn du Ibo, also wenn du krasse Sachen gemacht
Ja,
hast.
wenn du es dann so durchziehst, wenn du sagst, hey, du warst eigentlich mental überhaupt nicht in der Lage, dich auf das Rennen vorzubereiten und wie auch immer, du hast jetzt die letzten 12 Wochen durchgebissen, durchgekämpft, kommt dann irgendjemand nach dem Rennen her und sagt, boah, du bist der krasseste Typ, den ich jemals getroffen habe.
Ja, muss ich jetzt gerade mal überlegen. Also die Art deiner Frage impliziert ja, dass wahrscheinlich da niemand kommt, aber ich finde schon, jetzt wo du mir die Frage gerade stellst, ich glaube schon, dass viele Leute, ich war auf einem Vortrag und da fragte mich dann jemand, ob ich Jonas Deichmann kennen würde und der wäre bei Ihnen ja zum Vortrag gewesen mit 120 Ironman und wie ich das denn finde und so. Und ich glaube schon, dass für den Moment, für diese 5 Minutes of Fame, die du irgendwo hinkommst und deine Geschichte erzählst, die Leute dir natürlich auf die Schulter klopfen und sagen, boah, du bist ja schon ein krasser Typ, ey, alter Schwede, wie du das durchgezogen hast, ey, boah, gut. Aber ich muss ja mit dem leben, was ich getan habe, wo ich Grenzen überschritten und vielleicht auch Grenzen einfach eliminiert habe, weil sie gar nicht mehr da sind. Und ich da vielleicht auch ein bisschen orientierungslos jetzt mittlerweile dann bin, weil ich gar nicht mehr weiß, wie funktioniert denn ein Leben ohne Höchstleistung und ohne ständig immer nur Grenzen verschieben. Und ich glaube schon, dass viele aus dem, genau was du gerade sagst, ganz viel Energie ziehen, dass sie so eine Art lebender Mythos sind in der Firma. So, übrigens der Martin, ne? Er ist ja auch ein super krasser Typ, ne? So, die Tatsache, dass diese Menschen wissen, dass so über sie gesprochen wird, sie natürlich auch auflädt, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie den Sport halt dann nicht mehr machen können.
Gebe ich dir recht, aber ich behaupte trotzdem, dass wir da differenzieren müssen, dass das eher die weitestgehenden Befreundeten sind oder Social Media Freunde in Anführungszeichen, Follower quasi, sind es dann eher die weit entfernteren Personenkreise oder ist es dann sogar dein Inner Circle, wo du sagst, hey, Family, Geschwister, Eltern, ich glaube nicht, dass die hergehen, gibt es mit Sicherheit auch, aber nicht im größten Teil, die sagen, hey, spinnst du hast echt. Du bist einfach einen Schritt zwei gegangen. Ich glaube, dass es eher so ist und nicht sagen, boah, ich bin so stolz, dass du 12 Wochen lang deine Gesundheit völlig zerlegt hast und jetzt dastehst und im Bett liegst und heulst und nicht mehr aufwachen kannst, nicht mehr aufstehen kannst, wie auch immer. Glaube ich nicht, dass da der Schulterklopfer so.
Nein, völlig richtig, Nico, völlig richtig. Nur in Zeiten von Social Media und Instagram und Followeranzahlen und Klicks sind es natürlich, ich meine, ich habe mir ja eine Zeit lang auch die Sachen immer angeguckt, die unter, wie ich finde, sehr fragwürdigen Leistungs- oder Vorhaben, also Ergebnissen beziehungsweise auch Vorhaben drunter stehen. Und dann, boah, ey, voll der krasse Typ, ich feiere den total ab, hier, bester Mann und so. Und ja, natürlich, das ist ja genau das Problem, dass du Schulterklopfer von Menschen bekommst, die dich weder kennen, zu denen du keine Beziehung hast, mit denen du dich im normalen Leben wahrscheinlich auch noch nicht mal unterhalten würdest. Aber auch eine Lindsay Vonn kann sich ja nicht davon freimachen, dass diese Form von Zuspruch etwas in ihr bewirkt. So, und diese Form von Zuspruch wird in ihr vielleicht etwas auslösen wie, hey, ich bin okay, wie ich bin. So, und dadurch, dass ich diesen Sport mache, ich bekomme viel positive Rückmeldung, Klammer auf, von Leuten, die ich gar nicht kenne und die vielleicht auch überhaupt gar keine Ahnung haben von dem, was ich da mache. Aber für den Moment tut es mir gut. Das ist sozusagen das Stückchen Zucker, das ist der kleine Schokoladenriegel, den ich dann doch esse, während ich gerade in der Diätphase bin und mich nicht traue, zu warten, bis ich in die Ketose komme. Weißt du?
Ja, definitiv. Und ich glaube eher, dass da bei Lindsay Vonn die engen Familienangehörigen, dass die eher sagen, komm, lass doch die Scheiße, du hast es doch nicht nötig. Bin mir sicher, dass die nicht nur extra anschieben, aber dass das eher von außen nicht dann kommt. Wie du sagst,
Ja.
Schulterklopfer über Social Media und Co., finanzielles auf dem Konto, was auch immer.
Also
Ja.
ich würde gerne zum Ende kommen, langsam nochmal so die Essenz der Folge so, ne? Nimmst du dich ernst? Also kann sich jeder ja die Frage stellen. Und ernst nehmen bedeutet eben auch so, hey, du hast Talente, du hast Potenziale oder Ressourcen, Qualitäten, nimm, was du möchtest, schau in dein Leben, in deine Ich-Werdung und gucke, was da ist. Und frag dich, ob du dir vielleicht nicht auch selber verpflichtet bist, da was draus zu machen, so, und das nicht brach liegen zu lassen, so, ne? Also Leute, die mir dann auch gesagt haben, Fabian, jetzt ist echt Schluss. Also das kann ja so nicht weitergehen. Ich bin eigentlich mal fit gewesen. Ich möchte jetzt da wieder hin, so. Und gleichzeitig aber auch sich ernst zu nehmen und zu sagen so, nee, ich hab völlig Maß und Mitte verloren. Ich trainiere in einer Art und Weise, die sozial unverträglich ist. Ich tue Dinge, von denen ich mich mental gar nicht mehr erholen kann und behandle mich insgesamt ehrlicherweise auch nicht gut. So, ne? Also auf den ersten Blick natürlich schon, ja, hier krass Sport und so, aber ich bin total ausgelaugt, total depleted. Und ich finde, das ist eine schöne Essenz für diese Folge. So nehme ich mich eigentlich ernst und wann ist was angezeigt und liegt nicht vielleicht manchmal auch im Nicht-Tun der größere Entwicklungsschritt als darin, ihn zu machen. Also diese Entscheidung.
Ich füge nichts mehr hinzu, bedanke mich bei dir und schieße jetzt mit 5 schnelle Fragen zum Abschluss.
Okay,
Wir
ah
haben eh
ja,
nicht mehr viel
okay.
Zeit. Ich stelle heute immer 2 Personen gegenüber und du darfst sagen, für wen du dich entscheidest. Sei es Sympathie oder sei es aus sportlichen oder aus
Okay.
optischen Gründen oder ich
Ah.
weiß es nicht. Du darfst es gerne begründen, du musst es aber nicht.
Ja,
Gentleman
gut.
genießt und schweigt.
Bin gespannt.
Lucy Charles oder Laura Philipp?
Da ich ja Laura Philipp schon gut kenne, beziehungsweise schon diverse Male kennenlernen durfte, würde ich mich deswegen für Lucy Charles entscheiden.
Freddy Funk oder Jan Frodeno?
Auch da, ich hab Jan Frodeno mal auf einer Konferenz kennengelernt. Freddy Funk kenne ich noch nicht. Auch da würde ich mich einfach, weil ich immer gerne neue Menschen kennenlerne, für Freddy entscheiden.
Norman Stadler und Lothar Leder, eher deine Generation.
Ich habe mit Norman die Tage gerade wieder geschrieben. Lothar kenne ich auch. Ehrlicherweise kann ich das gar nicht sagen. Ich finde beide auf ihre Art sehr speziell, also Storm und Norman, also immer fast forward. Und Lothar ja wirklich mittlerweile, glaube ich, sehr gechillt und auch sehr ein bisschen runtergekommen. Ich glaube, ich würde gerne mal Zeit mit beiden zusammen verbringen, um so eine gewisse Polarität mal zu spüren.
Ist Norman Stadler wieder auf dem Weg nach Hawaii? Habe ich das richtig gelesen?
Ja, Norman, hatte er mir letztes Jahr schon gesagt, dass was Großes kommen würde, das er aber noch nicht kommunizieren wollte. Er wird auf Hawaii starten, ja,
Qualifiziert er
2026.
sich noch oder kauft er sich ein oder wie? Ich habe auch bloß von
Kann,
Remark oder Triathlon.de oder was auch
das weiß ich
immer
nicht.
gelesen. Denken wir,
Müsste
er
ich ihn,
startet auf
müsste ich
Hawaii.
nachfragen.
Ja, lass ihn doch einmal qualifizieren oder ist er schon oder regelt
Du,
das
ich
Geld oder?
glaube, ich weiß es jetzt nicht, ich muss ihn mal fragen. Ich weiß es nicht ganz genau, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du doch als Sieger vom Ironman, bevor hier Andrew Messick und so am Steuer war, hattest du doch immer lebenslanges Startrecht als Erster, oder? Glaube ich. War das nicht so, dass
Weiß ich,
wenn du
ja, es
Hawaii
war,
gewonnen
ja.
hast, dass du dich dann nicht mehr qualifizieren musstest? Du hattest dann nicht nur einmal, sondern warst dann dauerhaft automatisch qualifiziert. Aber da bin ich jetzt ehrlicherweise nicht mehr ganz drin, weil das ja alles so oft geändert wurde, wann du wie lange starten darfst.
Wäre mal interessant, definitiv. Frage Nummer 4. Chrissy Wellington oder Daniela Ryf?
Boah. Uff. Also bei Chrissy Wellington, die würde ich wirklich gerne mal treffen, weil sie ja immer dafür bekannt war, dass sie nur gelächelt hat. Egal, wo man sie gesehen hat während des Rennens, egal bei welchem Kilometerpunkt, sie hat immer nur gelächelt. Dafür würde ich sie irgendwie gerne mal treffen. Daniela Ryf allerdings auch, weil ich hatte mal ein Interview mit ihr gelesen, wie sie sagte, dass es total spannend ist, wenn du nach Monaten des Trainings plötzlich etwas kannst, was du vor Monaten noch nicht konntest. Ich glaube, ich würde mich doch für Daniela entscheiden.
Fares al-Sultan oder Thomas Hellriegel?
Oh Mann, ey, du hast aber auch irgendwie wirklich gute Personen rausgesucht. Doch, ich würde gern Thomas kennenlernen. Warum? Weil ich kenne ihn privat nicht oder ich kenne ihn, habe ihn persönlich noch nie getroffen. Man hat ihm damals von Centurion ein geiles Rad gebaut, das Helldrive, das 28 Zoll Hinterrad und 5, 26 Zoll Vorderrad hatte. Gab es in Rot mit gelber Centurion-Schrift, hieß Helldrive. Und ich glaube, also das hatte Lothar, glaube ich, mal irgendwann erzählt, dass Thomas, ich glaube, sein Hawaii, glaube ich, komplett auf Cola gemacht hat. Der hat nur Cola getrunken. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich weiß, dass Thomas, glaube ich, auch mal so 50 plus Wochen hatte, was Umfänge angeht. 50 Stunden plus. Also die haben, ich glaube, eine Woche hat er mal 52 Stunden trainiert. Da würde ich schon mal gerne wissen, wie er da heute drauf blickt und wie verträglich das war. Und doch, ich glaube, ich würde Thomas gern kennenlernen. Ja.
Also ich bin tatsächlich vor 1,5 Jahren circa war das, bin in den Genuss gekommen, ihn kennenzulernen persönlich auf einer Geburtstagsfeier von meiner Trainerin. War wirklich sehr, sehr entspannt, sehr, sehr cool. Also war einfach entspanntes, lockeres Gespräch wie zwischen uns auch, ohne dass wir uns vorher kannten. Und da fielen einige Anekdoten. Also war sehr, sehr witzig, sehr unterhaltsam auch. Vielleicht kriegen wir einen Podcast. Wäre mal hier offizielle Einladung. Ich mache mich auf die Reise, da mal in Kontakt herzustellen. Wäre definitiv mal interessant. Jo, Fabian, danke dir für deine Zeit. War wieder sehr aufschlussreich. Ich hoffe auch für unsere Zuhörer und freue mich dann schon auf die nächste Folge. In diesem Sinn, liebe Grüße, bis bald.
Herzlichen Dank. Tschüss.